Herr Ströer.
Und wenn ich das Fernsehen jetzt anstalte, sehe ich nur noch Maischberger, Plassberg, die über irgendwelche politischen Themen reden. Für mich ist doch aber die Aufgabe der Parteien, dass die halt die politischen Inhalte vermitteln sollen. Das gerät so ein bisschen in den Hintergrund. Sehen Sie das ähnlich? Oder wie kann man da die Parteien positioniert sehen?
Ja, erstmal hallo an die Hörer und vielen Dank für die Einladung. Und Sie sehen das natürlich vollkommen richtig, müssen aber schauen, Sie sehen jetzt Fernsehen. Das ist halt eins von vielen Medien, eins von vielen Kanälen. Sie waren wahrscheinlich noch nie bei einem Abgeordneten Ihrer Region mal auf einer Veranstaltung. Genau das ist es. Wenn Sie mal an der Straßenbahnhaltestelle stehen, dann sehen Sie halt auch noch Plakate. Also die Grünen, die Linken sind da recht aktiv, hier von der SPD, für verschiedene Veranstaltungen. Aber das ist genau die Frage, wie viel kriegt man denn jetzt über die klassische Plakatsache? Und wie viele Leute haben jetzt auch den Mut, zu so einer Veranstaltung zu gehen, ihr Gesicht zu zeigen? Kostet ja auch irgendwo Zeit und es kostet auch Überwindung. Es ist nichts, wo ich einfach mal vorm Fernseher sitze und wenn es mir nicht gefällt, schalte ich halt um, weil ich bin halt da. Insofern haben Sie natürlich vollkommen recht, aber es ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der für alle Parteien gleich ist. Das heißt, es gibt ja kein SPD-Magazin, was Sie jetzt im ZDF angucken können. Was macht denn die SPD? Ich kann mich mal informieren. Also die Möglichkeit gibt es nicht. Und der Moderator gibt natürlich dann irgendwo vor, welches Thema, und das war jetzt auch in Medien immer aufgegriffen, dass halt das Thema Flüchtlinge in 90% aller Talkshows, sind vielleicht nicht 90, aber extrem überproportional besprochen wird. Und die anderen Themen, die eigentlich die Leute viel mehr belasten, Miete, Arbeitsumfeld, Arbeitssicherheit, Krankengeschichten, werden einfach nicht mehr diskutiert, fallen hinten runter.
Verstehe ich das jetzt richtig? Sehen Sie die Arbeit der Partei im Sinne auf Informationsvermittlung auch eher so quasi wie eine Bringschuld, dass die Partei quasi rausgehen muss und sagen muss, Leute, dafür stehen wir, das sind wir? Oder ist es eher eine Hohlschuld des Wählers, der sagt, ich hole mir die Informationen aus den Parteien heraus, ich muss hingehen und ich muss aktiv werden, um die Informationen zu holen?
Beides. Also natürlich, jeder hat Rechte und hat auch Pflichten, das muss man einfach sich klar machen. In der Demokratie hat man natürlich auch irgendwo die Pflicht, sich zu informieren. Aber es ist natürlich jetzt nicht eine Hohlschuld des Wählers, jetzt zu schauen, okay, wofür stehen die einzelnen Parteien? Sondern im Endeffekt ist ja ein Wahlkampf, also vielleicht runtergebrochen auf einen Markt, wo verschiedene Leute Obst und Gemüse anpreisen. Ja, warum soll ich jetzt bei dem kaufen? Also ich habe schon die Pflicht, mich zu informieren, Obst und Gemüse, wie es angebaut, gespritzt, wie auch immer. Mhm. Aber bei welchem Stand ich letztendlich kaufe, ja, das muss ja dann der Marktbetreiber machen. Und genau darum geht es halt. Also die Parteien haben natürlich schon, wenn sie gewählt werden wollen, einen Anspruch, die Leute zu informieren, klar.
Ja, da haben Sie sicher recht. Flüchtlinge war ein großes Thema. Sie haben es eben auch angesprochen, Plakatwerbung an der Bushaltestelle. Sowas fällt mir natürlich primär in Zeiten des Wahlkampfs auf. Ansonsten ist das eher jetzt unterdimensioniert, was ja auch aus meiner Sicht okay ist. Aber wenn ich da mal den Einstieg so in einen Wahlkampf nehme, Wahlkampfarbeit, ist das jetzt eher etwas, wo man Sachinformationen an den Bürger rüberbringt? Oder sehen Sie das primäre Ziel, wenn Sie bezogen auf den Wahlkampf da reingehen, dass Sie den Bürger überzeugen wollen, halt mich jetzt zu wählen?
Also eigentlich sollte es so laufen, dass man vor der eigentlichen Wahlkampf beginnt, man die Themen präsentiert, die Themen klar macht. Dafür Konzepte entwickelt, wie bringe ich das rüber, Informationsgrafiken, ein Video drehen, diese Geschichten. Und im Wahlkampf, dort geht es dann um Emotionen, dort geht es um das Hier und Jetzt. Mhm. Was steht gerade an? Was bewegt mich gerade? Warum mache ich jetzt das Kreuz bei der oder jener Partei? Weil es gibt so viele Themen, Sie haben ein Kreuz. Und Sie werden keine Partei finden, die genau das macht, was Sie im Tierschutz, im Umweltschutz, in der Verkehrspolitik und was ich bei Außenpolitik mache. Werden Sie nicht finden. Das heißt, im Wahlkampf müssen Sie eigentlich dafür sorgen, dass dann die Themen, die Sie vorher gesetzt haben und die Konzepte, dass Sie Leute überzeugen. Und am besten geht das natürlich über Emotionen. Da haben wir sicherlich, muss man ehrlich sagen, Nachholbedarf. Gerade im letzten Bundestagswahlkampf haben Sie vielleicht auch gesehen, auf der SPD-Homepage können Sie das direkt abrufen. Sind wir sehr vorbildlich, uns selbst zu kritisieren. Und das ist ganz klar das Problem gewesen. Wir haben einen Spitzenkandidaten geholt und hatten halt dafür nicht ein Programm, nicht die Konzepte und haben die Konzepte vorher gar nicht erklärt, was wir eigentlich damit wollen. Aber wir wollten dafür gewählt werden. Das heißt, wir haben zu spät angesetzt.
Also kann man sagen, die SPD war für ihren Wahlkampf nicht optimal aufgestellt, was zum einen vielleicht daran lag, dass der Martin Schulz erst ganz spät gekommen ist. Oder wo sehen Sie da jetzt Probleme oder die Ursachen, warum die SPD kontinuierlich so verloren hat in den letzten
Jahren? Also ich glaube nicht, dass der Martin Schulz zu spät gekommen ist. Mhm. Muss ja sehen, das sind dann 9 Monate vor der Wahl. Das ist ein akzeptabler Zeitraum. Okay. Und es kann ja auch nicht sein, dass man die Politik dann hinter die Personen so weit zurückstellt, dass das halt das Wichtigste ist. Also im Endeffekt geht es natürlich schon um die Themen. Zumindest den Anspruch sollte man als Volkspartei haben. Aber wenn man die Themen vorher nicht setzt, wir haben es jetzt mitbekommen, Sie haben mitbekommen, es gab eine parteiinterne Abstimmung, wollen wir in die Große Koalition oder nicht. Mhm. Dort habe ich persönlich festgestellt, dass unsere eigenen Parteimitglieder nicht wissen, was unsere Themen sind. Also Beispiel Bürgerversicherung. Auch wenn wir uns intern treffen, einfach mal in die Runde gefragt, ja, wer traut sich denn zu, mit den Bürgerinnen auf der Straße über Bürgerversicherung zu diskutieren, Rede und Antwort zu stehen. Und da waren wir von 50 Leuten, haben 4 die Hand gehoben und sagen, traue ich mir zu. Und das ist, würde ich sagen, noch ein recht gutes Ergebnis. Also das ist so ein bisschen unser Problem. Ja, wenn wir es nicht schaffen, die eigenen Leute zu informieren, dann schaffen wir auch den nächsten Schritt nicht. Mhm. Das ist, denke ich, ein konzeptionelles Ding.
Ja, Sie haben vorhin schon auf dem Wahlkampf der SPD so ein bisschen abgehoben, so ein paar Defizite aufgezeigt, eigene Mitglieder zu mobilisieren und auch zu entsprechend zu informieren. Jetzt will ich mal den Ausblick ein bisschen weiter machen. Andere Parteien, die waren ja jetzt erfolgreicher. Haben die das anders gemacht oder wie ist da die Situation? Da gibt es ja vom Abschneiden her durchaus welche, die sind zum Teil konstant geblieben oder auch deutlich besser. Zumindest was das Wahlergebnis anbelangt.
Gut, dann kommt natürlich jetzt, was Sie ansprechen, dann nur die AfD in Frage, die jetzt so richtig stark an Stimmen gewonnen hat im Vergleich zur letzten Wahl. Ja. Und bei denen muss man einfach neidlos anerkennen. Das hat jetzt, diese Aussage hat nichts mit dem Inhalten der AfD zu tun, mhm, sondern man muss einfach schauen, wie agieren die in den sozialen Medien und warum haben die das für sich entdeckt? Oder wenn man nach Italien schaut, diese Fünf-Sterne-Bewegung als digitale Partei, das ist ein ganz anderes Konzept. Oder wie hat es Macron geschafft, das Parteiensystem, was es über Jahrzehnte gab, einfach mal so per Fingerschnipp, es ist weg. Ja. Mhm. Das kommt halt daher, andere Medien zu nutzen, weil das, wie Sie gesagt haben, beim Fernsehen sitzen Sie davor und Sie haben keine Interaktionsmöglichkeit. Ihnen wird was vorgegeben. Währenddessen in den neuen Medien, das müssen nicht mal soziale sein, können Sie als Partei was vorgeben. Und die Leute können auch interagieren, indem sie was in die Kommentarspalten schreiben, auch wenn es wüste Beschimpfungen sind, ist egal. Sie kriegen irgendeine Rückmeldung. Mhm. Und das machen wir nicht konsequent. Und da muss man sich anschauen, das ist auch teilweise verrückt. Ich habe mich damit beschäftigt, wie das zum Beispiel eine AfD macht. Also habe mich durch die YouTube-Kanäle geklickt. Und dann ist es verrückt, da sitzt man sieht man eine Rentnerin sitzen, schlecht beleuchtet, die verspricht sich ständig. Ist eigentlich eine Katastrophe, aber es gucken sich halt 20.000 Leute an. Mhm. Mhm. Und das muss man einfach sehen und wir bieten halt nichts Vergleichbares an. Also wir sollten, wenn dann, auch was anbieten, natürlich qualitativ hochwertig gemacht. Und da fehlt es uns einfach. Das muss man einfach so anerkennen und das betrifft jetzt nicht nur einen YouTube-Kanal, das sehe ich genauso auf Twitter. Ja.
Können Sie da noch ein bisschen weiter ausholen, weil das wäre jetzt konkret der Einstieg schon in meine nächste Frage gewesen. Was hat sich die letzten 10 Jahre verändert? Also vor 10 Jahren YouTube, da wird man wahrscheinlich nur ein ratloses Lächeln irgendwo gehabt haben. Heute ist das ein aktives Werbeinstrument aus Parteiensicht, um den Wahlkampf zu fördern. Wo sehen Sie da noch andere Schwerpunkte?
Also man muss bei den Medien immer mit der Zeit gehen. Sie kennen es vielleicht noch, weil Sie ein bisschen älter sind. MySpace war mal der Marktführer. Mhm. Kennen Sie heute noch MySpace? Nö. Nein. Aber wer damals was werden wollte, viele Bands sind dadurch bekannt geworden, musste auf MySpace. Jetzt ist es nicht mehr aktiv. Und genauso früher gab es ICQ-Messenger und. StudiVZ, es ist alles dann irgendwo im Fluss. Also das heißt, man muss als Partei immer schauen, okay, was ist jetzt gerade dabei? Die entsprechenden Kanäle bespielen, ganz klar. Und das kann nicht nur YouTube lauten, das muss natürlich auch Facebook sein, wo wir auch relativ viel machen. Das Twitter hat sich halt durchgesetzt. Ich denke, das sind so die 3 hauptsächlichen Dinge, mit denen man arbeiten kann. Es gibt natürlich noch WhatsApp-Gruppen. Gerade unsere User sind da sehr aktiv. Das Problem dort ist wiederum, das ist ein bisschen geschlossen. Das heißt, wenn jetzt jemand neu nach Freiburg zieht, er kennt ja diese Gruppe noch nicht. Er muss ja erstmal beitreten. Das heißt, diese Hemmschwelle, die sehe ich bei diesem Format einfach noch. Wenn man dann mal drin ist, kriegt man natürlich die entsprechenden Informationen. Und man kann sich einfach anschauen, wir haben einen neuen Oberbürgermeister, auch aus dem Grund, weil es ein anderer Wahlkampf war, der bevorzugt im Internet ablief, weil man einfach mehr Leute erreicht. Und das ist auch der Riesenvorteil. Bei einer Fernsehsache wissen Sie nicht, wie viele Leute haben sich das wirklich angehört. Also Sie kriegen dann ein paar Zahlen, wie viele da eingeschaltet haben. Ob die nebenbei einen Kaffee gekocht haben, ob die wirklich dieses Gerät haben, wissen Sie nicht. Und das ist der Riesenvorteil, den Sie halt bei Facebook sehen. Sie kriegen halt belastbare Zahlen oder bei YouTube. Ja, die wissen, so und so viele Leute haben sich so und so viele Sekunden lang dieses Ding da angeschaut.
Ist denn jetzt der Wahlkampf oder die Werbung nichts anderes mehr als Marketing? Also wenn man ein gutes Marketing macht, hat man den Wähler gewonnen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Schwierige Frage. Ich würde jetzt so weit gehen und sagen, zu einem Großteil ist es leider so, empfinde ich persönlich, ist meine persönliche Meinung. Mhm. Also man muss unterscheiden zwischen Information und Kommunikation. Information gibt mir die Fakten. Kommunikation gibt mir noch die Gefühle dazu. Mhm. Und das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Aber man muss sich natürlich fragen, wie transportiere ich das? Und dann sind wir halt beim Marketing. Das heißt, Kommunikation ja, aber wie? Also man nennt es auch Kommunikationsdesign. So würde ich das Marketing mal definieren. Und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Ich war erstaunt im Bundestagswahlkampf, wie viele Leute doch so begeistert waren von der FDP-Werbekampagne, weil der Herr Lindner so schön aussieht und dieses Schwarz-Weiß, das macht richtig was her. Dem kann man vertrauen. Und dann fragt man so ein bisschen nach, ja, wofür steht eigentlich die FDP? Was ist eigentlich so ihr Hauptproblem? Da hört man auch ganz oft, ja, Miete und ständige Mietsteigerungen und ich bin Rentnerin und ich verliere quasi immer Geld. Ich meine, okay, tut die FDP denn was für die Miete? Ja, Drucks, das ist es. Aber die haben es halt geschafft, durch Marketing Leute anzusprechen, die sie sonst nicht gewählt haben. Ohne jetzt per se die Inhalte liefern zu müssen. Nicht, dass ich das gut finde. Aber man muss sich natürlich schon fragen, okay, wir haben die Inhalte als SPD, wir haben ein super dickes Wahlprogramm, aber wir können nicht erwarten, dass sich das jemand durchliest. Wir müssen es halt präsentieren. Das heißt, wir müssen es vermarkten.
Sie haben es auch angesprochen, der Lindner, schwarz-weiß, sieht so gut aus, viele wählen ihn deshalb. Klar, das ist ein Marketingaspekt, man kann es auch mit Farbe machen. Versucht auch jede Partei, sich über eine Farbe zu identifizieren. Aber ein weiterer Aspekt des Marketings ist natürlich sozusagen die Zielgruppenansprache. Das heißt, wenn Sie die richtigen Leute für Ihre Themen begeistert, dann haben Sie natürlich die Leute schon so als potenzielle Wähler identifiziert und unter Umständen überzeugt.
Ja, bloß was sind die richtigen Leute?
Was sind die richtigen Leute? Darauf will ich hinaus. Also es gibt ja den Begriff des Mikro-Targeting da. Das heißt, Mikro-Targeting, ich erläutere es mal kurz für unsere Hörer, ist halt das Auswerten von riesigen Datenvolumen, die man über Facebook, Google etc. gewinnt, um dann mittels dieser Informationen eine zielgerichtete Werbung an einen ausgewählten Personenkreis macht. So, jetzt denke ich mir, das ist etwas, was gerade aktuell am Anfang steht. Also wenn ich mir das Stichwort Cambridge Analytica angucke, also dieses Verkaufen von Daten in Amerika, was vor, ich glaube, 3 Wochen durch die Presse ging, ist das negativ gesehen worden. Aber wegdiskutieren kann man es nicht mehr. Ist das mal konkret gefragt heute auch schon Thema bei der SPD, in der Parteiarbeit an sich? Haben Sie da Kenntnisse drüber?
Also ich sehe, dass es ein Thema ist. Mhm. Ich sehe noch nicht, dass es unbedingt ein SPD-Thema ist. Aber unser neuer Oberbürgermeister hat es im Wahlkampf vorgemacht. Und der hat noch ganz andere Kanäle bespielt. Es steht ihm halt per Gesetz zu, Neuwähler anzuschreiben. Die anderen nicht gemacht. Er hat es gemacht. Das ist ein Mikro-Targeting per Brief.
Genau.
Bisschen verrückt, aber ich weiß nicht, Sie in der PH haben sicherlich die Rückmeldung bekommen von den Studentinnen, ob das ankam. Also meine Rückmeldung ist, es kam an, die waren überrascht. Wow, ich kriege das so, okay. Insofern denke ich schon, dass das ein Thema ist. Das hat die SPD, diese Briefgeschichte in der Vergangenheit auch immer ganz gut bespielt. Aber es ist natürlich schwierig, wir sind eine Volkspartei. Das unterscheidet uns, das haben wir mit der CDU/CSU gemeinsam, aber es unterscheidet uns von anderen Parteien. Und das macht es auch gleichzeitig schwierig, weil wir haben eine Wählerstruktur, die sich über die komplette Bandbreite nicht nur des Alters erschreckt, sondern auch des Arbeitsumfelds. Und das Arbeitsumfeld definiert natürlich auch, wie kommuniziere ich. Und es ist klar, wenn Sie aus dem Berufsleben ausscheiden, haben Sie halt andere Kanäle, beziehungsweise Sie gehen nicht mehr mit dem neuesten Trend der Zeit. Und das ist halt das, was es ein bisschen so schwierig macht. Also wie kriege ich jetzt Rentnerinnen angesprochen und wie kriege ich jetzt den vielbeschäftigten Manager, der um die Welt jettet, angesprochen? Das ist nicht einfach zu erklären. Also ich denke, da gibt es kein Patentrezept. Ich glaube, man muss konsequent alle Kanäle bespielen.
Ich habe mir heute mal die Zeit genommen, habe mal in Stühlinger Magazin reingeguckt. Hat mich sehr angesprochen, stehen ganz viele Informationen drin. Könnte ich mir vorstellen, dass das für potenzielle Politikinteressierte sehr hilfreich, sehr interessant ist. Sie sind Herausgeber, ich habe auch etliche Berichte dort von Ihnen gesehen. Wie sind denn da so die Zugriffe auf diese Seite? Oder ist das jetzt nicht ein Ansatzpunkt, wo die SPD mal sagen kann, so im Rahmen von Mikro-Targeting, jetzt da gibt es eine Rückkopplung an die Leute, die Also ich heute, ne, ich bekomme dann morgen halt einen Blogger zur nächsten SPD-Veranstaltung oder einen Banner oder sowas in der Art. Gehen Sie da schon so Gedanken in die Richtung? Oder?
Also das kann man natürlich machen, haben wir uns auch überlegt, als wir das damit online gegangen sind, vielleicht zum Hintergrund. Das ist ein Stadtteilmagazin, dieses Stühlinger Magazin, gibt es seit den 80er Jahren. Mhm. Eine der wenigen SPD-Stadtteilpublikationen bundesweit. Ein paar haben jetzt nachgezogen. Lebt auch mal ein bisschen davon, dass es eben haptisch verteilt wird, sprich in gedruckter Form. Aber wir haben halt festgestellt, es geht halt nur auf den Stadtteil. Ich brauche mehr Leute. Also haben wir die Webseite dann aufgesetzt und dort haben Sie ja gesehen, da gibt es dann auch ein paar bisschen Meinungen, Hintergrundinformationen, Links. Alles schön und gut. Aber wenn ich jetzt dieses Mikro-Targeting machen will, dann muss ich halt Google Analytics hinten laufen lassen. Das haben wir uns dagegen entschieden. Nicht nur aufgrund der Datenschutzverordnung, sondern einfach generell, weil das halt auch mal ein bisschen so impliziert, so ich überwache dich. Mhm. Ich gucke genau an, wo du herkommst. Nicht nur deine IP-Adresse, sondern man kriegt noch viel, viel mehr raus über Cookie-Sätzen und. Mhm. Welche Seiten hat derjenige vorher angeschaut? Also ich würde rauskriegen, wenn jemand vorher bei Amazon nach Fahrrädern geschaut hat, kann ich mir alles geben lassen, muss er natürlich für bezahlen. Dann ist die Frage, will ich das? Und ich möchte einfach, die Leute sollen auf unsere Homepage gehen können und sicher sein, dass da einfach nichts kommt. Das macht es natürlich ein bisschen schwierig, aber das ist irgendwo den Ansatz, den wir gehen wollen. Das ist dann natürlich der Kompromiss. Aber Sie sehen halt auf der Seite, haben Sie die Termine zu den öffentlichen Veranstaltungen? Klar, wir verlieren dadurch natürlich auch Leute. Das ist sicherlich richtig.
Also ich habe es jetzt eben vielleicht ein bisschen positiv aus meiner Sicht dargestellt. Aber man kann es durchaus kritisch sehen. Und ich gestehe auch, dass mir das persönlich oder auch uns beiden das so persönlich ein bisschen Angst macht. Wenn Sie jetzt da mal den Blick über die SPD hinaus wenden, machen andere das anders? Muss ich mich da demnächst auf tatsächlich Werbebanner von SPD, AfD oder sonstige Parteien einstellen? Oder wie sieht das Gefahrenpotenzial da aus?
Also ich sehe, das wird die Sache der Zukunft sein, ob man das will oder nicht. Ich denke, die Leute werden das nutzen. Das ist immer so, der Erfolg rechtfertigt die Mittel. Leider, was heißt leider? Ja, ist auch irgendwo verständlich. Das heißt, irgendjemand wird es probieren und wird es machen. Und das Beispiel USA zeigt, wo man das ganz knallhart gemacht hat, dass man dann damit erfolgreich sein kann. Insofern wird es sicherlich kommen. Wann jetzt von welcher Partei und in welchem Umfang, muss man halt immer schauen. Aber ansonsten ist es ja eine Entwicklung, die Sie heute schon haben. Also wenn Sie nicht regelmäßig Ihren Browserverlauf löschen, geben Sie einfach auf Google Test ein. Nur das Wort Test. Wenn Sie den Browserverlauf löschen, kriegen Sie auf der deutschen Google-Seite die Stiftung Warntest als erstes. Wenn Sie auf der englischen Google-Seite sehen, sehen Sie was anderes. Also da wird schon mal nach Ländern sortiert. Wenn Sie Ihren Browserverlauf lange nicht gelöscht haben und nicht die Stiftung Warntest sehen, dann können Sie schon ganz klar feststellen, okay, Google hat schon ein paar Informationen über mich gesammelt. Ich interessiere mich vielleicht gar nicht für Stiftung Warntest, sondern für Fahrradtests oder Auto, weil ich eben da ein Autofan bin. Können Sie einfach mal zu Hause ausprobieren. Das ist also schon da. Also, ja.
Ja, gut.
Weil niemand hat was. Man muss natürlich auch sehen, die Leute müssen ihre Mitarbeiter bezahlen, ihre Server bezahlen, etc. pp. Es gibt nichts umsonst. Das ist ganz klar. Ich nutze eine Suchmaschine, muss dafür nicht zahlen. Was ist meine Gegenleistung? Das sind meine Daten.
In welcher Richtung würde die SPD dann sozusagen gehen wollen? Weil Sie haben ja vorhin gesagt, die SPD macht gerade keinen Google Analytics, aber sie kommt ja irgendwie, wie Sie es jetzt gesagt haben, nicht drumherum in der Zukunft vielleicht, wenn alle das machen müssen. Also es wird ja kommen.
Also die Aussage, SPD macht kein Google Analytics, stimmt nicht. Gehen Sie auf spd.de, dann werden Sie das in den Datenschutzbestimmungen sehen, dass das ja wohl gemacht wird, in einem gewissen Umfang. Der ist dann auch da beschrieben. Aber das ist nicht so, dass jetzt alle SPD-Gliederungen und Organisationen darauf verzichten. Wir sind vom Stühlinger Magazin, haben uns dazu entschlossen, okay, wir machen. Bei uns werden keine Cookies gesetzt und gar nichts. Aber das trifft nicht auf die ganze Partei zu, Nummer eins. Und das andere ist natürlich, wie aggressiv und wie offensiv mache ich das Ganze. Es kostet natürlich auch Geld. Mhm. Der Banner muss gestaltet werden, ich muss Grafiker bezahlen, dann muss ich halt die entsprechenden Firmen bezahlen, wie Facebook, Google, wer auch immer das gerade anbietet. Kann das jetzt schlecht einschätzen, wie es im nächsten Bundestagswahlkampf aussieht, ob man das macht, in welchem Umfang man das macht. Ich denke sicherlich, in der Richtung wird es gehen. In die Richtung wird es gehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es kommt, weil wir haben jetzt einen Oberbürgermeisterkandidaten auch von der SPD aufgestellt, der den Weg gegangen ist, das Mikro-Targeting ein bisschen schon mal anzutesten. Und ja, es ist halt erfolgreich. Ohne, dass es jetzt die Leute super genervt habe. Also wir haben keine Rückmeldung bekommen, dass die Leute, ja. Und viel ist natürlich auch unterschwellig. Eben genau, was Sie vor uns gemeint haben mit dem anderen Suchergebnis. Sie stellen das ja gar nicht in Frage. warum kriege ich dieses Suchergebnis? Da steht dann nicht, dieses Suchergebnis ist gesponsert von der SPD. Sie kriegen das einfach. Und das ist natürlich das, was es so clever macht. Oder in der Timeline bei Facebook, da steht ja nicht da, warum das jetzt da auftaucht. Das taucht halt dann da auf.
Der Informationsprozess an sich, also die Information der Bürger über bestimmte Inhalte, wird der sich aufgrund solcher Aktivitäten, sei es über Makro-Targeting, sei es über Facebook oder die ganzen Medien, die sich da so ergeben, wird der sich verändern?
Ja, auf jeden Fall.
Also, ja, natürlich. Verliert der Bundestag an Bedeutung? Habe ich mir einfach mal hier so.
Ja gut, das passt jetzt irgendwo nicht zusammen. Also der Bundestag ist ein Entscheidungsgremium. Also das ist die Legislative, die kann natürlich nicht an Bedeutung verlieren. Das ist unsere Verfassung verankert. So werden Entscheidungen.
Informationspflichten, und früher habe ich stundenlang vor dem Fernsehen gesessen, weil mich eine bestimmte Debatte interessiert hat. Aber heute,
es wird weiterhin live gestreamt. Sie kriegen das auf verschiedenen Plattformen heute schon live streamen, genauso vom Bundesrat. Also das ist jetzt, daran wird sich sicherlich nichts ändern. Die Frage ist, wie attraktiv ist es? Ja. Muss man natürlich auch ehrlich sagen, wenn man mal so eine Debatte verfolgt, live, es ist wahnsinnig ermüdend. Es sind Fachbegriffe, die man nicht versteht, und im Endeffekt ist im Prinzip vorher alles schon entschieden. Es ist ja nicht so, dass man mit einer flammenden Rede jetzt noch ein paar Leute umstimmen kann. Der Illusion darf man sich dann auch nicht hingeben, was ich persönlich schade finde, weil es das Ganze langweilig macht. Aber ob jetzt Mikro-Targeting wirklich das große Ding ist, wage ich auch zu bezweifeln. Also was ich ganz stark feststelle, Leute haben wenig Zeit, immer weniger Zeit oder nehmen sich weniger Zeit. Das heißt, Sie haben vorhin das angesprochen, das Marketing ist eigentlich das Entscheidende. Also es ist genauso, wenn Sie jetzt alleine schon innerhalb der Partei in eine Rundmail verschicken, die ist jetzt relativ lang, die Leute müssen auf ihrem Smartphone scrollen. Machen viele nicht. Ja, viele ersticken auch in zu vielen E-Mails. Und genauso bei YouTube. Wenn Sie sich die YouTube-Kanäle anschauen, gerade so die Wissenskanäle, also die wirklich Informationen vermitteln wollen, Sie finden da relativ selten Videos, die länger als 10 Minuten sind, weil die Aufmerksamkeitsspanne so gering ist. Aber man macht es viel häufiger als früher. Das heißt, in der Summe kann man sich viel mehr informieren und macht es auch mehr. Weil auf der Straßenbahnfahrt hierher 20 Minuten, ja, warum nicht, gucke ich mir halt ein YouTube-Video an von 10 Minuten Länge. Und ich denke, dass das eher ist. Also das heißt, die Wählerinnen müssen sich nicht ausspionieren lassen. Aber wie man an die Informationen gelangt, ist es einfach anders. Und dort, finde ich, haben wir als SPD massiven Nachholbedarf, diese Sachen wirklich zu bespielen. Es ist bezeichnend, dass sich in der Partei sehr wenig Leute damit auskennen, wie man einen YouTube-Kanal gestaltet, wie man Illustrationen macht, wie man, ja, Bürgerversicherung. Ohne eine Infografik kommen Sie da nicht weiter. Und da geht schon los mit dem Begriff. Was verbinden Sie denn mit dem Begriff Bürgerversicherung? Ja, okay, ich bin Bürger, ich bin versichert. Was wollen die jetzt von mir? Ist das griffig?
Ja.
Langweilig. Was sagt mir das?
Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe so eine Vermutung. Ich habe immer gedacht, da werden alle Bürger in einer Versicherung versichert. Und es geht um die Krankenversicherung und sozusagen die Vergemeinschaftlichung der gesetzlichen und privaten Krankenkassen. Das war so die Vorstellung. Und dass auch alle einzahlen müssen, also auch Selbstständige und auch Verbeamtete vielleicht. Wobei, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt so stimmt. Ist das richtig?
Perfekt beschrieben.
Ja, wunderbar.
Dann, da steckt eigentlich fast schon alles drin, genau.
Wo ist der Mitgliedsantrag von der SPD jetzt? Ne?
Nein, okay, Sie haben sich natürlich einfach mal informiert. Und wenn man das irgendwo eingibt, kann man das per Text, also indem man einen Text durchliest, erfassen Sie das. Sie haben ja die grundlegenden Dinge erfasst, wie man das umsetzt, in welchem Zeitrahmen. Das sind dann die Details, die kann man auch noch erklären. Aber das grundlegende Konzept ist Ihnen klar geworden. Aber Sie haben einen Text gelesen. Und wie heißt es immer, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Es ist natürlich schön, wenn Sie das mal per eine Infografik, weil wir haben das jetzt festgestellt, in dem internen Wahlkampf, wollen wir eine große Koalition oder nicht? Das ist ja eins unserer Hauptanliegen, auch inhaltlicher Natur. Wir konnten das nicht im Koalitionsvertrag unterbringen und wir sind halt untergebuttert worden. Wenn Sie die Deutsche Pharmazeutiker-Zeitung, weiß nicht, wie sie genau heißt, dann lesen, dann finden Sie Kommentare mit, ja, was die SPD alles machen will. Das steht da gar nicht drin, das wollen wir nicht machen. Aber die haben eine Infografik, die ist zwar falsch, die Leute lesen die Zeitung, gucken durch, also gerade jetzt Ärzte, Apotheker, und okay, nee, das will ich nicht, das ist, ja. Das ist so ein bisschen das Ding.
Was so ein bisschen bei mir rüberkommt, ist so, es gibt viel Interpretationsspielraum in den ganzen Informationen, die da zur Verfügung gestellt werden. Sie sagen irgendwie, in einer Zeitschrift wird was gestellt, das stimmt zwar gar nicht, aber das wird ja irgendwo eine mögliche Deutung der Information sein. Oder meinen Sie, das ist komplett falsch, also komplett gelogen?
Nein, das ist nicht komplett gelogen, das ist ja genau das Problem. Wenn ich den anderen die Deutungshoheit überlasse, darf ich mich nicht wundern, dass sie so deuten, wie es für sie optimal ist. Das ist natürlich klar. Für einen Arzt, der einen Großteil Privatpatienten hat, ist es einfach lukrativ. Für den Privatpatienten übrigens nicht. Also die andere Sache. Oder fragen Sie die kleinen Unternehmer, die jetzt eine Bäckerei betreiben oder so, die leiden eigentlich darunter. Für die ist es nicht lukrativ. Aber das heißt, sie müssen die Deutungshoheit bei sich behalten. Und die halten sie nur bei sich, indem sie halt dann selbst die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellen mit Grafiken, mit den ganzen Details, wo man immer sagen kann, auch per Leserbrief kann ja dann jemand die Kommentarspalte schreiben, die erscheint ja auch online. Ja, Moment mal, das stimmt nicht, ein YouTube-Video verlinken und sagen, hey, das von der SPD, das wollen die wirklich. Sie schreiben hier was ganz anderes, das wollen die gar nicht. Weil das ist ja immer das Geschickte, ist ja keine Lüge, das Geschickte ist weglassen, ein bisschen uminterpretieren. Aber da sind wir einfach in der Bringschuld. Muss man einfach so sehen. Wir geben ein bisschen die Deutungshoheit ab.
Okay, und wenn Sie diese Deutungshoheit jetzt abgeben und das verbinden oder das wieder zurückgewinnen wollen und das verbinden mit dem Informationssammeln über die Bürger, was ja über Google Analytics wohl schon gemacht wird, ist es nicht auch möglich oder wie sehen Sie die Gefahren in dieser Richtung, dass dann entsprechend nur die Leute, die eben eine gewisse Art von Deutung haben, die Informationen kriegen, die sie sowieso schon sich sozusagen in ihrer Meinung mit integrieren und die Multiperspektivität irgendwo verloren geht?
Das ist die klassische Filterperspektive. Also ich habe Wahlkampf gemacht für unseren neuen Oberbürgermeister und stand da mit einer Genossin. Und die ist im Juso-Alter, ist aber nicht in der Juso-WhatsApp-Gruppe drin. Und irgendwann, das war der vorletzte Tag vor dem zweiten Wahlgang, guckt sie auf ihr Handy und meint, jetzt habe ich in Facebooks allererste Mal was davon mitbekommen von der Kampagne. Sie war einfach nicht in der Blase drinne, obwohl sie mit mir am Wahlkampfstand steht. Das heißt, ja, sie eigentlich für den Kandidaten einsetzt. Das heißt, diese Kampagne hat es gar nicht geschafft, sie zu erreichen, weil sie eben, was ich, andere mit anderen Leuten befreundet ist und so weiter. Das heißt, die Filterblase kann man dadurch nicht wirklich aufheben. Und das ist halt dann, deswegen meine ich, man muss konsequent alles bespielen. Sie kommen, wenn Sie jetzt auf Twitter was veröffentlichen, kommen Sie nur rein oder kriegen Sie eine Information nur rübergebracht, wenn die Person, die Sie erreichen wollen, auch schon irgendwie SPD-affin ist oder jemand kennt, der das Ganze wiederum teilt und verlinkt und dann taucht es in Facebook einer Timeline auf etc. pp. Und den Vorteil sehe ich auf so Videoplattformen, dass es nicht unbedingt der Fall ist. Es ist viele Leute, ja, sagt man mal, prokrastinieren mal ein bisschen vor sich hin, irgendwo im Zug oder eigentlich muss auf eine Prüfung lernen, aber ich putze nochmal den Kühlschrank und dann lasse ich mir nochmal einen Kaffee raus und gucke mir halt doch mal ein Video an. Das ist ganz, ganz häufig und dadurch entdeckt man aber auch viele neue andere Dinge, obwohl man natürlich in der Seitenleiste immer diese Vorschläge hat. Und wenn man den Browserverlauf nicht mal regelmäßig löscht, dann kommen sie da auch nicht aus der Filterblase raus. Das ist natürlich ein Problem, aber ich habe dafür kein Rezept. Ich habe auch keine Idee, wie man das anders gestalten kann, weil ich weiß nicht, wie Sie das sehen, jetzt gerade an der PH. Besitzen Sie noch einen Fernseher?
Ja, ich besitze selber noch einen Fernseher, gucke natürlich selber auch drauf und bin selber Student der Politikwissenschaften, also beschäftige mich auch schon mit diesen Themen einigermaßen, gucke dann natürlich entsprechend auch die Vielfalt an und merke natürlich auch, es ist aber auch beim Fernseher, sage ich jetzt mal, nie anders gewesen, wenn ich mir überlege, wann das letzte Mal ein vollständiges Interview von Wladimir Putin im Fernseher lief, im deutschen Fernseher, dann wird einem auch deutlich, dass dort auch Filter kreiert wurden oder kreiert sind oder existieren, wie man es auch sehen mag, um gewissermaßen in Richtungen zu informieren, die vielleicht im Sinne des einen oder im Sinne des anderen sind. Inwiefern ist das denn für Sie gleich geblieben, dieses Phänomen der Filterblase? Also wir hatten ja früher auch Zeitungen, die waren klassisch Propagandazeitungen. Da stand klassisch drin, hier ist eine linke Zeitung, hier ist eine rechte Zeitung, das ist eine eher so bürgerliche, das ist eher so eine, sagen wir mal, liberale Zeitung. Und gibt es ja nach wie vor Tendenzen in die Richtung. Also wo sind Sie, hat sich denn wirklich was verändert? Oder wie hat sich was
Haben Sie eigentlich recht, das ist eine analoge Filterblase, die hat man natürlich immer. Aber man hat ja schon seine natürliche Filterblase durch einen Freundes- und Bekanntenkreis, ist ja ganz klar. Ja, das, was meine Freunde interessiert, interessiert auch mich, weil mich meine Freunde interessieren. Also diese soziale Komponente. Insofern ist es vielleicht auch eine natürliche Gegebenheit und es stimmt schon, früher war es halt ganz klar, es gibt eine süddeutsche Zeitung, die hat eine andere Stoßrichtung als jetzt die FAZ. Das ist sicherlich klar. Und früher war das sicherlich noch stärker ausgeprägt. Und bei den öffentlich-rechtlichen Programmen im Fernsehen ist es nicht so stark ausgeprägt. Ich denke, das ist auch eine Stärke von unserem System, was wir in Deutschland haben und noch ein paar andere Ländern. Aber Sie haben natürlich auch vollkommen recht, eben wer entscheidet über die Sendezeit. Also bringe ich mal ein Interview mit dem Putin jetzt in voller Länge, was dann eine halbe oder eine Dreiviertelstunde geht und kriege ich da, klar, die Öffentlich-Rechtlichen müssen nicht auf Werbung schauen, in RTL, da sage ich, hey, kriege ich da Werbung verkauft. Die interessiert weniger der Inhalt als ja, der Profit dahinter. Aber sie haben natürlich auch recht, irgendwo gibt es einen Moderator, einen Sendungsverantwortlichen, der sagt, okay, machen wir nicht. Es hat sich in dem Sinne nicht verändert. Ich wollte nur darauf hinaus mit meiner Frage, ich merke, dass viele Leute, wir haben vielleicht noch einen Fernseher, aber sie nutzen ihn nicht. Viele Leute haben keinen Fernseher mehr. Das ist schon bezeichnend.
Ja, mich würden dann noch mal so ein bisschen die Auswirkungen des Ganzen interessieren. Also Marketing, Filterblase etc. Wenn ich mir jetzt die zukünftigen Wahlkämpfe anschaue, wird dann derjenige gewinnen, der seine Wähler am besten kennt? Oder wird der gewinnen, der die besten Argumente hat? Können Sie uns da mal eine Einschätzung geben?
Ich glaube, es wird der gewinnen, der die Emotionen am besten transportieren kann. Mhm. Macht mich persönlich nicht froh, aber ich glaube, das ist es. Es geht viel über Emotionen. Deswegen hatte ich ja gesagt, ich denke, man muss zweischrittig vorgehen. Man muss erst die Inhalte aufbauen, man muss dazu Konzepte erstellen, wie kriege ich das vermittelt. Diese müssen wirken in der Gesellschaft, dass ich so eine Basis schaffe, okay, das wollen wir jetzt. Dann kann ich das mit umsetzen. Im eigentlichen Wahlkampf geht es sicherlich um die Emotionen. Und es geht sicherlich auch ums Aussehen, wie spricht jemand. Natürlich, klar. Aber das sind ja gerade Emotionen. Weil ich denke, die Politik macht oft den Fehler, dass sie davon ausgeht, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung regelmäßig mit Politik beschäftigt. Nö, machen die aber nicht. Warum auch? Jeder hat halt sein Hobby. Ob es nur Garten ist, Haus, Auto, ist es vollkommen legitim. Insofern habe ich halt nur eine gewisse Zeit, wo ich die Leute ansprechen kann. Und wenn dann nicht meine Themen schon irgendwo verankert sind, kommen die nicht. Also wir haben jetzt zum Beispiel erreicht, dass es ein Rückkehrrecht von Vollzeit auf Teilzeit geht. Warum ist das möglich? Ja, weil es auch eine Gewerkschaft gibt, die das jetzt ausgehandelt hat mit den Arbeitgebern. Gesagt, okay, wir wollen das. Das heißt, sie haben eine Basis schon in Betrieben. Jetzt gibt es welche, die haben dieses Recht schon. Und die erzählen das natürlich im Freundesbekanntenkreis rum. Und da sagen, ja, das will ich auch haben. Ganz klar, was ich habe jetzt einen Pflegefall, muss mir jetzt meine Eltern kümmern, aber vielleicht natürlich, das geht nicht ewig so weiter, in 2 Jahren will ich wieder zurück oder Kind oder sonst was gerade ansteht. Und dann sagen die, ich will das halt auch. Das heißt, sie haben eine Grundakzeptanz in der Bevölkerung geschaffen und dann können sie das in ihren Wahlkampf reinpacken. Aber einfach so damit zu kommen und sagen, hey, wir wollen das, glaube ich nicht, dass das funktioniert, es sei denn, sie haben dann wirklich jemanden stehen, der außergewöhnlich charismatisch ist.
Bereits Aristoteles hat mal gesagt, dass die Demokratie was Negatives sei. Er hat das nicht als Positives gesehen, weil er meinte, sie sei ständig der Rhetorik ausgeliefert und viele Leute verderben sozusagen den Brei. Sie haben gesagt, Emotionalität würde eine Rolle spielen heutzutage und sie sehen das nicht so positiv. Sind Sie da einverstanden mit der Sichtweise von Aristoteles, der ja schon vor 2000 Jahren gesagt hat, Rhetorik, das wird der Untergang der Demokratie sein sozusagen?
Nein, das ist nicht der Untergang, also das ist der Kit der Demokratie. Das ist ja genau das, das ist ja Sprachmarketing, wäre quasi Rhetorik übersetzt, das ist ja genau das. Wie bringe ich Inhalte rüber? Und das geht nur über Rhetorik und ich denke, das hat uns zur Demokratie geführt. Also man muss ja immer schon schauen, man hat in der Menschheitsgeschichte verschiedene Konzepte, haben sich halt entwickelt. Warum kommen immer mehr Länder in dieses Demokratie, in die Demokratie da rein? Die ist natürlich quälend langsam, aber sie wird halt auch den meisten Leuten gerecht. Also insofern glaube ich auch nicht, war vielleicht in meiner Einschätzung ein bisschen negativ oder vielleicht auch überspitzt. Ich glaube, es war schon immer, Wahlkämpfe waren immer emotional, ganz klar. Aber was früher gefehlt hat, war die Interaktion. Sie haben halt jemanden auf dem Rednerpult gehabt, nur der konnte gehört werden, die anderen konnten sich ja nicht verständigen, also mit ihren Nachbarn vielleicht. Die konnten nicht über den Platz mit dem Megafon schreien oder irgendwas bei Facebook posten. Und das ist jetzt einfach die Neuerung. Ich glaube, wir alle müssen jetzt erstmal lernen, damit umzugehen, welche Informationen sind wirklich real, welche sind für mich wichtig und das irgendwo zu klassifizieren. Also so das klassische Ding, wissen ja selber, wie viele Leute spielen Lotto. Sagen, boah, ich habe eine Chance von 1 zu 10 Millionen, es könnte mich treffen. Wie viele Leute sind Raucher und ich habe eine Chance von 1 zu 1000, dass ich Lungenkrebs kriege? Ja, warum soll es mich treffen? Vollkommen verzerrte Wahrnehmung. Aber das ist genau das und das muss man jetzt erstmal lernen, weil diese Interaktion, diese Rückmeldung, das ist jetzt das Neue.
Ja, das war unser Kernthema heute auch. Interaktion auch mit neuen digitalen Medien. Wir haben viel gehört jetzt zu dem Thema. Jetzt möchte ich nochmal die Gelegenheit nutzen, einfach so quasi im Sinne eines Schlusswortes, dass Sie nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. So, wo sehen Sie uns in 10 Jahren mit dem Wahlkampf? Bleiben Parteien da auf der Strecke? Werden neue Stars geboren? Ich gucke mal über den Rhein auf der anderen Seite. Der Macron, sind solche Entwicklungen bei uns zu erwarten? Oder, ja, Herr Ströer, Schlusswort für unser heutiges Event.
Ja, also niemand kann in die Zukunft schauen, ich natürlich auch nicht, ich halte mich da auch zurück. Es gibt genug Beispiele, wo Leute probiert haben, in die Zukunft zu schauen und grandios gescheitert sind, das ist ganz klar. Ich denke schon, dass sie die Parteienlandschaft immer bewegen wird. Niemand kann sagen, in welche Richtung. Es kann sein, es kommen noch mehr Parteien, es kann sein, Parteien lösen sich auf. Man sieht es in vielen europäischen Ländern. Dieses klassische System, was es über Jahrzehnte gab, mit 2, 3 Parteien löst sich auf. Das kann uns genauso passieren, muss es aber nicht. Das kann man wirklich sehr schwer beurteilen. Ich denke, die großen Volksparteien tun gut daran, sich darauf nicht zu verlassen, dass es sie schon Jahrzehnte gibt, weil das interessiert die Wählerinnen nicht, sondern am Ball zu bleiben. Und dann schauen wir einfach mal. Also lassen wir uns überraschen.
Ja. Herr Stör, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Und ich gucke jetzt öfter ins Stühlinger Magazin mal rein.
Genau, wenn ich noch Werbung machen darf, Stühlinger mit Ü und H-Magazin.de, das ist die Online-Ausgabe unseres Stadtteilmagazins. Schauen Sie mal rein.
Vielen Dank. Vielen Dank.